Industry Insights, ein Podcast von Produktion.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Industrie. Ihre Podcast-Hosts sind Julia Dusold und Anja Ringel. Wir sind Redakteurinnen beim Fachmedium Produktion. Wir berichten im Podcast und für Produktion über alles, was die Industrie bewegt. Von Zukunftstechnologien und Transformation auf allen Ebenen hin zu aktuellen Entwicklungen.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Vincenzo Monaco. Er ist Sales Director der DACH-Region und Managing Director bei Rockwell Automation. Rockwell Automation ist ein Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Vincenzo ist seit rund 10 Jahren bei Rockwell, davor war er knapp 9 Jahre bei Schneider Electric. Hallo Vincenzo, willkommen bei Industry Insights.
Hallo und danke, dass ich bei euch sein darf.
Von mir auch hallo. Mit Vincenzo wollen wir heute über die folgenden 3 Themen sprechen. Erstens die wichtigsten Erkenntnisse aus dem State of Smart Manufacturing Report 2025. Dann zweitens über digitale Zwillinge und zum Schluss darüber, wie Rockwell seinen Kunden hilft, neue Märkte zu erschließen. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mit Vincenzo diese Themen genauer zu beleuchten.
Vincenzo, wenn du auf die letzten Jahre in der Industrie zurückblickst, was hat sich deiner Meinung nach am stärksten verändert und wie hat das deine Arbeit beeinflusst?
Sehr viel hat sich verändert, wenn man mal zurückblickt. Mach mal einen Schnitt vor 10, 15 Jahren. Da hat man keine Probleme gehabt, Fachkräfte zu finden. Die Maschinen waren eigentlich recht einfach. Die Gespräche bei Kunden waren recht einfach. Die Anforderungen auf den Märkten. Was sich ganz extrem geändert hat, ist, dass wir enormen Fachkräftemangel sieht auf dem Markt. Und das nicht nur in Deutschland. Deutschland ist natürlich sehr stark betroffen im Fachkräftemangel. Und wenn man das Ganze mal runterbricht und die Maschinen anschaut, die Anforderungen, die werden immer komplexer. Man muss Maschinen anbinden zu anderen Modulen. Es kommt immer mehr Software, Informationen kommen raus aus Maschinen. Ja, und dadurch brauchen wir auch entsprechende intelligente Lösungen, um den Kunden hier ganzheitlich zu helfen.
Darüber werden wir ja später noch sprechen. Jetzt kommen wir erstmal zu unserer Schnellfragerunde, die wir ja in jeder Folge haben, damit wir und unsere HörerInnen dich ein bisschen besser kennenlernen. Wer das noch nicht kennt, Julia erklärt mal kurz, worum es geht.
Genau, es ist ganz einfach. Wir haben uns ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt und du, Vincenzo, musst dich einfach ganz schnell für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden.
Okay.
Anja legt los mit den ersten Fragen.
Genau, du kommst ja aus dem Stuttgarter Raum. Maultaschen oder Cashspätzle?
Maultaschen.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kino oder Theater?
Kino.
Strandurlaub oder Städtereise?
Strandurlaub.
Und die Frage, die wir jedem Gast stellen, mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Freizeit.
Remote Work oder Präsenz im Team?
Präsenz im Team.
Langfristige Planung oder agile Anpassung?
Agile Anpassung.
Sicherheit oder Risiko?
Oh, Risiko.
Im Unternehmen duzen oder siezen?
Duzen.
Reisen oder Teams Call?
Reisen.
Das war's auch schon. Okay. Danke, Vincenzo.
Danke euch.
Da haben wir jetzt schon einen kleinen Eindruck bekommen.
Was sehr interessant.
Genau, dann kommen wir jetzt zu eurem State of Smart Manufacturing Report. Der bietet ja einen umfassenden Überblick über die aktuellen Trends und Entwicklungen im Bereich der intelligenten Fertigung. Was waren denn für dich persönlich so die überraschendsten Erkenntnisse aus der aktuellen Ausgabe für 2025?
Ja, einfach, dass man eigentlich mal einen positiven Trend sieht, dass da die Interesse wächst der ganzen Unternehmen mehr in den Bereich Smart Manufacturing und ich nenne es immer intelligentere Maschinen auf den Markt zu bringen. Ja. Man hat in der Vergangenheit eher mehr so ein bisschen Zurückhaltung gemerkt auf dem Markt, ja, weil man einfach eine gewisse Unsicherheit gesehen hat oder gespürt hat. Das kennt man auch im Privatleben. Ja. Wenn man jetzt, sagen wir, von heute auf morgen was Neues machen muss, dann muss man einfach offen sein dafür. Und das hat man halt ganz klar gesehen und habe mich eigentlich sehr gefreut auf die Zahlen, was ich im Report gesehen habe, dass da jetzt mehr Offenheit auch da ist, ja, vom Markt an sich und von den Unternehmen.
Wenn man sich das jetzt so ein bisschen genauer anschaut, welche Technologien wurden denn laut Bericht so besonders stark genutzt und warum waren es genau diese?
Alles, was im Bereich KI, also künstliche Intelligenz zu tun hat, ja, da sieht man, wurden schon Themen benutzt und weiterhin besteht ein großes Interesse, das ganze Thema weiter auszubauen und zu sehen, inwiefern und in welcher Tiefe man noch die KI nutzen kann im Unternehmen. Und hier vielleicht auch mal für alle, man darf keine Angst haben davor. Ja. Wenn man die KI richtig nutzt, nimmt sie keine Arbeitsplätze weg, sondern hilft einen eigentlich, das ganze Thema effizienter aufzusetzen. Und gemeinsam mit der KI kann man eigentlich richtig gut arbeiten. Ja. Und es spart enorm viel Zeit, wenn man das richtig einsetzt.
Wir haben gesehen, Deutschland ist auch so ein bisschen ein Vorreiter laut der Studie. Also KI wird da auch im Vergleich zu anderen Ländern ein bisschen mehr genutzt. Wie erklärst du dir das? Oder sieht man das auch schon auf dem Markt, dass deutsche Unternehmen da weiter mehr anbieten zum Beispiel?
Ich sehe das genauso. Also die deutschen Unternehmen sind da hier sehr Vorreiter. Ja, also die, sagen wir, die deutschen Maschinenbauer waren eigentlich schon immer Technologievorreiter. Ja, deswegen läuft es auch so gut in Deutschland mit dem Maschinenbau, weil einfach die deutschen Maschinenbauer sehr innovativ und Technologietreiber sind, ja, und Trendsetter eigentlich auf dem Markt. Deswegen behaupte ich auch, dass das auch der Hauptgrund ist, dass sie mehr Innovation reinbringen wollen in Maschinen und auch hier Vorreiter sind auf dem Markt. Ja.
Wenn wir uns jetzt nicht nur auf KI beziehen, sondern so insgesamt, wie unterscheidet sich denn die deutsche Industrie von der in anderen Ländern? Also in welchen Bereichen liegen da zum Beispiel die größten Unterschiede?
Also wenn ich es mal vergleiche, Deutschland zu USA, wie ich schon erwähnt habe, ist Deutschland sehr innovativ, immer neue Technologien reinbringen. USA ist mehr konservativ. Also das heißt, für USA ist wichtig, die Maschine, so wie sie ist, ja, never change a running system, ja. So wie sie ist und läuft, sollte es auch viele Jahre laufen. Ja. Das ist einfach die Interesse oder ich sage einfach mal auch kulturell bedingt. Ja. Auch gut für uns, weil wir müssen uns ja immer anpassen, ja, in welche Richtung, welche Kultur, welche Länder wir mit Kunden zusammenarbeiten. Und das ist ein großer Unterschied. Jetzt, wenn ich vergleiche in Europa, die zwei größten Märkte für Maschinenbau, Deutschland und Italien, sind eigentlich sehr ähnlich. Also die Italiener sind auch sehr stark, innovativ und antreibend. Ja. Die Deutschen setzen da noch ein bisschen was obendrauf. Ja. Das ist das ganze Thema erweiterte Sicherheit der Maschine. Die Deutschen investieren mehr Zeit, bevor sie die Maschine auf den Markt bringen. Also das muss richtig schon. Also ich bin ja gebürtig Italiener. Meine Kunden fragen mich immer, was ist der Unterschied zwischen Deutschland und Italien? Ich sage immer, italienischen Maschinenbauer kann ich was Neues präsentieren, das wird sofort getestet. Und in Deutschland vergehen leider ein paar Monate, bis es mal richtig eingesetzt wird. Ja, weil einfach die gewisse, das Ingenieurgedanke, Kalkulation, Sicherheit einfach dargegeben werden muss. Und man möchte auch sicher sein, dass auch einfach alles funktioniert. Ja, das ist eigentlich der kleine Unterschied zwischen den zwei Ländern, aber sehr stark im Maschinenbau und sehr Innovationstreiber.
Wenn du jetzt auch sagst, dass die deutschen Unternehmen so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen langsamer sind, aber ein bisschen sich mehr Gedanken machen, welche Herausforderungen gibt es denn aktuell bei der Implementierung smarter Fertigungslösungen in der Industrie?
Wo ich ein bisschen die Bremse sehe, ist einfach, weil wir Fachkräftemangel haben auf dem Markt.
Ja.
Also wir haben nicht genügend Ressourcen, um einfach schneller die Themen zu integrieren. Und auch je nachdem, welches Segment oder Industrien die Maschinenbau jetzt bedienen. Viele sind auch voll mit Aufträgen momentan, wo man halt sich eher fokussiert, Maschinen fertigzustellen und auszuliefern, bevor man da was Neues angeht und entwickelt oder implementiert. Und das ist eigentlich für mich die zwei Hauptthemen. Ja. Also einfach Fachkräftemangel, die Ressourcen, was fehlt. Ja. Und hier versuchen wir auch zu helfen, mit unserem Team, mit unseren Ressourcen dabei zu stehen, zu helfen, zu unterstützen und einfach die Barriere so weit wie möglich zu reduzieren und da schneller die Themen halt zu implementieren in den Maschinen.
Ja, also präsent ist das ja überall, denn laut der Studie ist ja Smart Manufacturing wirklich bei fast allen Unternehmen ein Thema.
Ja.
Welche Trends siehst du denn da in den nächsten 1 bis 2 Jahren in dem Bereich, mal abgesehen davon, dass alle jetzt mal damit anfangen müssen?
Dass einfach mehr, also viele Maschinen hier modularer aufgesetzt werden und halt smarter, also intelligenter, modularer. Ich meine, man weiß ja, speziell der deutsche Maschinenbau, wir sind ja sehr bekannt für Sondermaschinenbau, ja, also kein Standard. Das macht natürlich das Thema sehr komplex, weil ich nicht schnell auf was reagieren kann, sondern ich mache alles kundenspezifisch eigentlich, ja, mehr oder weniger. Und was sich die Maschinenbauer Gedanken gemacht haben oder was ich auch sehe, ist, was kann ich denn modularer aufsetzen, damit ich schneller Themen angehen kann und antworten kann auf die Anforderungen vom Markt. Und das wurde jetzt ganz gut umgesetzt. Ich sehe es aber auch, dass auch intensiver weiter gemacht wird, um so mehr wie möglich die Themen modularer zu haben und smarter, intelligenter, alles vernetzt. Ja, die ganzen Datenbearbeitung, Daten rausziehen aus den Maschinen, um diese nachher zu bearbeiten, auch wieder zurückzuspielen und das ganze Thema effizienter zu gestalten für die nächsten Maschinen. Ja. Also das sehe ich auf jeden Fall. Der Trend ist hier ganz klar. Das ganze Thema modularer, smarter, intelligenter, mit Anbindung zur Softwarelösung und natürlich künstliche Intelligenz hier spielt ganz große Rolle.
Die Studie zeigt auch, 42% der produzierenden Unternehmen weltweit nutzen digitale Zwillinge oder planen die Nutzung. Mhm. Für die anderen 58%, welche Vorteile bieten digitale Zwillinge für die Fertigungsindustrie denn konkret?
Also sehr große Vorteile, also nochmal vergleichbar zu 15 Jahren oder 20 Jahren sogar. Wenn man da beim Maschinenbau war und über ein Projekt gesprochen hat und der Endkunde wollte eine Maschine haben, da wurde eine Maschine mit Holz aufgebaut, um zu sehen, ja, wie sieht sie aus, die Größe. Oder man hat auch eine Maschine richtig aufgebaut mit Mechanik. Und das ist natürlich viel Zeit, viel Kosten dahinter. Ja. Und heute mit einem digitalen Zwilling kann man halt das komplett simulieren und emulieren. Man kann wirklich komplett darstellen, was passiert in der Maschine, der Produktflow, der Prozess dahinter. Ich kann auch das Werk vom Endkunden abbilden und die Maschine da integrieren, ja, mit dem digitalen Zwilling zu sehen. Kann ich die Maschine so bauen oder muss ich da mal ein Produkt in die Kurve fahren, weil da eine Säule steht? Also wirklich ganz simples Thema, aber es hilft den OEM, Kosten und Zeit zu sparen, vom ersten Minute an, vom Gespräch mit dem Kunden, ja, dass er wirklich die ganzen Themen digital aufzeigen kann und im Gespräch mit dem Kunden darstellen kann.
Wenn du dir jetzt anschaust, wo Kunden im Moment vor allem digitale Zwillinge einsetzen, gibt es da bestimmte Phasen so im Produktlebenszyklus oder Bereiche, in denen am häufigsten digitale Zwillinge genutzt werden?
Also es fing an ganz stark in der Logistik. Da wurde stark digitaler Zwilling eingesetzt, weil einfach die ganzen Logistikzentren sehr groß sind, ja, und dann muss man einfach nachverfolgen, wie läuft mein Karton jetzt durch meine Fertigung durch.
Ja.
Wurde aber ganz schnell auch genutzt im Bereich Packaging, also Verpackungsmaschinenhersteller. Und einfach den Produktflow mit digitaler Zwilling kann man ja auch Auslastung oder eine physische Bewegung an der Mechanik auch anschauen, ja, was passiert da. Und das wurde halt sehr stark genutzt hier, ja. Und vor allen Dingen, wie ich schon erwähnt habe, vom ersten Gesprächsminute mit dem Endkunden hat man dann einfach das Thema schon simuliert, zu sagen, hey, so könnte deine Maschine ausschauen, lass uns das mal anschauen, was müssen wir anpassen, passt es bei euch, ja. Und das sieht man ganz stark vermehrt auf dem Markt, ja. Das einfach erst von Logistik, Verpackungsindustrie, man sieht es auch jetzt bei uns, wir nennen es immer Manufacturing Assembling, also überall, wo Themen zusammengebaut werden an den Maschinen und so, da wird auch ganz stark digitaler Zwilling genutzt. Also ich behaupte mal, dass wir in 2-3 Jahren, sollte eigentlich 90% der Maschinenbauer digitale Zwillinge nutzen, ja, um einfach Kosten und Zeit zu sparen.
Das heißt, digitale Zwillinge können auch für die Entscheidungsfindung im Management eine wichtige Rolle spielen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur beim Maschinenbau, aber vor allem beim Endkunden, ja, wenn ich das vom Endkundensicht das anschaue, kann ich ja ganz schnell Entscheidungen treffen, ja. Kann ich die Maschine so nehmen? Muss ich da jetzt am Werk was ändern, da wo Maschine reinkommt? Ja.
Ob die Kosten passen?
Kosten passen, passieren da Kollisionen, ja, mit anderen Themen? Also das ist wirklich eigentlich schon ein Tool, was in den Entscheidungsprozess mit einfließen muss.
Das ist dann so gesehen auch für die Maschinenbauer ein Vorteil, wenn sie das ihren Kunden anbieten und ihnen eben diese Möglichkeit geben, das vorher mal durchzutesten dann.
Richtig, richtig. Ja. Also wir nutzen das ja selber auch, wenn wir mit Maschinenbauer reden. Wir haben ja Technologie wie zum Beispiel unsere Independent Car Technology, also das ist ein mechanisches System, wo wir den Footprint reduzieren. Und dann nutzen wir das schon im Vorgespräch mit dem Kunden und sagen, hier, so sieht das Modul aus. Wir können die Daten den Kunden geben, wir spielen das dann in Maschinen direkt rein und sehen sofort, wie das Ganze funktioniert und wie der Output der Produkte ist. Also es ist wirklich sehr, sehr nutzvoll und auch Entscheidungsprozess einfach key, ja, dass man das haben muss.
Ja, also dafür dann auf jeden Fall auch schon mal gut. Und wie ist es, wie verändert die Simulation in Echtzeit, die man dadurch irgendwie ja auch hat, das tägliche Arbeiten in der Produktion selbst?
In der Produktion selbst eigentlich vorab schon mal, ja, dass man die Prozesse der Produktion simulieren, emulieren kann, damit man auf die einzelnen Mitarbeiter eingehen kann und Themen anpassen kann, was vielleicht in der Vergangenheit nicht effizient genug war, kann man im Vorfeld eigentlich sehen dadurch, ja, und kann dann direkt in der Produktion eingreifen und mit den Mitarbeitern sprechen, die da jetzt in der Produktion sind und vielleicht Themen halt anpassen, ja. Was man bei einem Kunden, meine Erfahrung war, da wurde einfach die Maschine nachher umgestellt, damit der Produktionsmitarbeiter nicht zu viel laufen musste, ja. Das heißt, man hat einfach das Thema von der Zeit effizienter aufgestellt, damit der Mitarbeiter nicht so viel laufen musste, ja. Das sieht man und kann man richtig schön abbilden mit dem digitalen Zwilling.
Wir hatten jetzt vorhin schon kurz über KI gesprochen. Welche Chancen eröffnet KI denn bei den digitalen Zwillingen?
Das ist eine Kommunikation. Wie gesagt, ich kann ja die Maschine dadurch aufsetzen, simulieren, emulieren. Und KI ist für mich ein Tool, was oben drüber kommt. Ja. Das heißt, ich kann auch KI läuft für mich auch, wenn die Maschine schon produziert und läuft. Ich mache mal ein gutes Beispiel. Wir haben einen Kunden gehabt, wo wir in Produktionsphase Kameras installiert haben und einfach den Produktflow analysiert haben und durch die KI die Daten zurückgespielt haben in die Steuerung und das ganze Thema optimiert haben, damit es effizienter lief. Ja. Und dadurch haben wir Fehler reduziert, ja, die Qualität des Produkts wurde besser und kam auch mehr Output raus. Weil wenn sobald was passiert, eventuell stoppt mal die Maschine, wo man muss eingreifen, das sind alles Zeiten, was man nicht haben möchte, ja, diese Störungen.
Ja, das sind alles Dinge, die man im Blick haben sollte und deshalb auch eben, dass das fürs Management wichtig ist.
Ja.
Ganz anderes wichtiges Thema fürs Management aktuell ist ja eher so die geopolitische Lage und wo produziere ich meine Dinge, wo bin ich aktiv, und da wollen wir jetzt auch noch ein bisschen drüber reden.
Ja.
Wenn Kunden neue Märkte erschließen wollen, welche Strategien verwendet ihr dann, um diesen Kunden beim Eintritt in neue Märkte zu unterstützen? Was sind da die ersten Schritte?
Also der erste Schritt ist einfach zu verstehen, was heißt für Kunden neue Märkte? Also neue Märkte sind zwei Themen. Einmal, ich mache mal einfach ein Beispiel, Verpackungsindustriekunde, der Verpackungsmaschinen macht, er möchte zum Beispiel jetzt in die E-Commerce-Schiene. Das heißt, da werden wir ihn da ganzheitlich unterstützen, zu verstehen, zu welchen Kunden hast du schon Anbindung oder welche Kunden kennst du, da helfen wir gerne. Wir haben ein globales Netzwerk mit großen Endkunden im Bereich E-Commerce, Logistik zum Beispiel, wo wir halt diesen Kunden dann versuchen, mit diesen großen Endkunden in Verbindung zu bringen. Das machen wir auch sehr oft beim OEM, Maschinenbau. Oder die OEMs besuchen uns auch gerne auf unsere eigene Hausmesse, ja, Automation Fair in USA, die ja immer jedes Jahr woanders ist. Dieses Jahr im November in Chicago, wo wir die Endkunden und OEMs zusammenbringen. Wir stellen dann den OEM vor, die lernen sich kennen. Dadurch können sie da hier ein neues Business aufbauen. Technologisch unterstützen wir Sie hier mit unserem Team, um zu verstehen, welche Applikationen machst du heute schon? Was können wir technologisch nutzen, in diesen neuen Märkten mit einer bestehenden Maschine zu machen, ohne dass du jetzt die Maschine komplett neu aufsetzen musst? Ja? Wie viele Teile kann man jetzt da nutzen? Und wir beraten und betreuen diesen Kunden mit unserem Team hier. Und das zweite Thema ist, wenn der Kunde sagt, ich möchte mich erweitern in anderen Ländern. Also ich möchte jetzt zum Beispiel eine andere Fertigung, um einfach mal ein Beispiel, was heute gerade der Trend ist, in Indien aufmachen. Wie könnt ihr mich da unterstützen? Da agieren wir eigentlich, ich sage immer, wir haben keine Kunden, sondern Partner. Also wir gehen wirklich als Partner. Da ist erst der Gedanke nicht, unsere Komponenten zu verkaufen, sondern wirklich zu sehen, okay, was sind deine Fragen im Land? Kennst du das Land noch nicht? Willst du von uns wissen, welche Region du vielleicht besser eine Fertigung aufbauen solltest? Und wir helfen dann mit unserem Team vor Ort, weil wir sind ja global in über 180 Ländern. Mit dem Team vor Ort können die Kollegen und Kunden zusammenbringen, zu verstehen, die ganze Infrastruktur, die ganzen Behörden-Themen, ja, wen muss ich da ansprechen? Also wirklich ganzheitlich den Kunden da betreuen, neue Märkte, also ein neues Land beizutreten mit seiner Fertigung. Oder wie ich schon erwähnt habe vorher, ein neues Segment anzugehen mit den bestehenden Maschinen oder eventuell auch neue Maschinen zu machen. Ja. Wenn er halt die Idee hat, sein Portfolio zu erweitern, das sieht man auch momentan ein bisschen den Trend, dass man auf die Themen aufspringt, wo halt momentan ein Boom dahinter ist. Ja. Also E-Commerce zum Beispiel oder EV-Battery war ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die letzten 3 Jahren zum Beispiel, ja, da sind viele Kunden, haben ihr Portfolio erweitert und sind auch in diesem Segment eingestiegen.
Jetzt hast du schon ein bisschen so unterschiedliche Marktanforderungen angesprochen. Wie sieht's denn mit dem Thema kulturelle Unterschiede aus? Wie spielt das denn eine Rolle bei den Überlegungen?
Eine ganz große Rolle. Also man muss auf jeden Fall, und das ist das Schöne in dem Business, wo wir sind, weil man immer mit unterschiedlichen Kulturen zu tun hat, ja, einfach zu verstehen, was muss ich achten? In Indien zum Beispiel, ja. Hier helfen wir auch gern, so einfach mit den Kunden zu besprechen, mit welcher Universität kann ich zusammenarbeiten, ja, wo kann ich da Leute akquirieren, zum Beispiel, was wichtig ist, das ganze Thema finanztechnisch, ja. Da sind wir auch gern bereit, dass man mal ein Meeting hat mit unserem Finanzteam in Indien zum Beispiel, wenn man wieder auf Indien zurückgreift oder in andere Länder, dass man sich einfach mal austauscht und einfach diese regularen Themen einfach auszutauschen und wie gesagt, als wirklich als Partner agieren und nicht nur als, sag ich mal, ganz normale Standard-Kundenbeziehung, ja. Und das ist halt, aber ich freue mich immer, wenn man mit unterschiedlichen Kulturen arbeitet, weil das belebt ja unser Business und ist eigentlich wirklich sehr positiv und schön auch.
Ja, und wenn man selber das Wissen hat, weil man da aktiv ist, ist es ja auch ganz nett, das einfach auch teilen zu können und ein paar Tipps zu geben.
Genau, absolut.
Wie wichtig ist denn in diesem Zusammenhang auch die Anpassung von Produkten und den Dienstleistungen dann an die lokalen Gegebenheiten? Das spielt ja sicherlich auch eine Rolle.
Ja, sehr wichtig. Bei den Produkten, da hat Rockwell eigentlich eine Strategie, dass wir versuchen, soweit wie möglich das gleiche Produkt auch weltweit zur Verfügung zu stellen. Also egal, wo der Kunde sitzt, wo er die Maschine hat, bekommt das gleiche Produkt weltweit mit der gleichen Referenz auch. Das ist uns wichtig, weil wir auch oft gesehen haben, dass Endkunden mal ein Werk beschließen, woanders aufmachen, Ersatzteil benötigen und einfach das gleiche Produkt wieder benötigen. Ja. Also wir sind jetzt nicht erstmal ein Freund dafür, das anders zu benennen oder anderes spezielles Produkt zu machen für spezifische Länder, sondern wirklich das gleiche Produkt weltweit zur Verfügung zu haben. Das ist einfach für uns wichtig und für die Nachhaltigkeit auch sehr wichtig und interessant, ja. Weil wir haben sehr hohen Qualitätsstandard weltweit, wo wir Qualitätsprozess auch beinhalten und das auch in jedem unser Produktionswerk auch so aufrechthalten. Und deswegen vermeiden wir halt große Änderungen oder Vermischung von Produktreferenzen dann, ja.
Kannst du vielleicht ein konkretes Kundenbeispiel nennen, auch ohne Nennung des Kunden, bei dem Rockwell eine Markterschließung mitgestaltet hat und was da vielleicht Probleme, Herausforderungen waren?
Ja, war ein deutscher Kunde, das war jetzt nicht lange her, der jetzt ein Werk aufgemacht hat, in Indien zum Beispiel. Deswegen habe ich das Beispiel genannt. Ja.
Sind ja gerade viele auch.
Genau. Und der einfach ja zu kämpfen hatte, wie er das ganze Thema finanztechnisch aufsetzt. Und den haben wir mit unserem CFO in Indien, also unserem Finanzchef da in Indien, in Verbindung gesetzt und ihm geholfen über das ganze Thema Steuergesetze in Indien, halt auf was man achten muss, wie man das ganze Thema Export, Import, weil er dann nachher die Maschine ja auch exportiert auch, ja, wie man das ganze Thema aufsetzt, ja. War noch nicht mal so altes Thema, deswegen habe ich das gerade ganz frisch im Kopf gehabt, ja. Oder auch in neue Märkte, also Segmente, halt auch einen Kunden gehabt, wo in der Verpackungsbranche tätig ist, aber er halt auf EV Battery einsteigen wollte, ja. Und hier haben wir auch ihnen geholfen, applikativ die Technologie halt in die Maschine einzubringen und halt die Verbindung zu den Endkunden geschaffen, damit er so schnell in den Markt reinkam, ja.
Das ist ja jetzt auch so ein Beispiel dafür, dass es eben diese Expansionsmöglichkeiten eben nicht nur geografisch gibt, sondern auch was so die Sparte oder Businessseite irgendwie angeht.
Genau.
Kannst du Tipps geben, was man in dem Bereich, also wenn man sich so ein bisschen expandieren möchte, beachten soll und wie man da am geschicktesten vorgeht?
Also eigentlich, was für mich wichtig ist, einfach reden erstmal, ja. Die Ideen halt austauschen und auf die Erfahrungen der Partner zurückgreifen, ja. Also ich rede immer von mir auch persönlich. Ich bin immer einer, bevor ich was mache, überlege ich mir, wer hat es denn schon gemacht? Mit wem kann ich denn reden, bevor ich das Rad neu erfinde? Das spart einfach Zeit, ja. Oder wenn ich einen habe, einen Partner habe, der mir, sagen wir mal, ein bisschen den Weg aufzeigt, dann verhindere ich, dass ich ja mal gegen die Wand laufe, ja. Sondern habe jemand, der mir das aufzeigt und den Weg mir vielleicht ein bisschen einfacher gestaltet in Zukunft. Also hier ein ganz klarer Tipp, einfach Fragen stellen und miteinander reden, ja.
Ja, da muss man sich immer mal wieder dran erinnern, vermutlich.
Ja, das stimmt, ja.
Jetzt hast du Indien ja schon genannt. Gibt es denn noch andere Länder oder Branchen, wo ihr aktuell großes Potenzial für Expansion seht?
Was wir aktuell sehen, ist die ganze Logistikthema, das ist immer momentan sehr am Wachsen auch, ja. Man sieht wieder Investment in dem Bereich. Bereich Elektrovehikel ist momentan ein bisschen on hold, würde ich mal sagen, ja. Also keiner weiß richtig, wie es weitergeht. Vor allem in Deutschland. In Asien sieht es anders aus. Aber im Bereich Semiconductor, also die Halbleiterbranche, investiert ja viel. Da sehe ich auf jeden Fall Bedarf auf dem Markt. Was halt ganz groß am Boom ist, natürlich die ganze Pharmaindustrie, ja. Pharma, Life Science, die sind sehr aktiv momentan, ja. Und da wird auch viel investiert.
Es bleibt auf alle Fälle spannend und wird nicht langweilig, würde ich sagen.
Nein, das ist
jetzt haben wir über viele verschiedene Themen gesprochen. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was das alles für Themen waren. Und zwar haben wir uns den State of Smart Manufacturing Report ein bisschen angeschaut. Da hast du gesagt, du freust dich, dass es mal positiver ist, weil die letzten Jahre hat man schon ein bisschen Zurückhaltung aus der Industrie gemerkt. Bei den Technologien zeigt sich ganz klar, KI wird schon benutzt, also es wird nicht nur darüber gesprochen, sondern es wird auch viel gemacht. Und da hast du auch gesagt, keine Angst haben davor, sondern eben nutzen. Und man sieht auch, dass Deutschland so ein kleiner Trendsetter auf dem Markt ist und da ein bisschen voranprescht. Beim Thema digitale Zwillinge gibt es sehr viele Potenziale. Man kann ja wirklich komplett vorher darstellen, was passiert in der Maschine oder in dem ganzen Werk, was dann Zeit und Kosten natürlich auch spart. Du meintest, so in 2 bis 3 Jahren sollten die meisten dann schon digitale Zwillinge endlich mal nutzen, sage ich jetzt mal. Und auch hier wird KI eine wichtige Rolle spielen. Bei den Märkten kann man sowohl businessseitig als auch geografisch sich neu erschließen. Wichtig sind Kontakte, Kommunikation, miteinander reden und eben vor allem auf der technologischen Seite schauen, wie man die neuen Märkte erschließen kann, ohne dass man die Maschine komplett neu erfinden muss oder alles ändern muss. Genau, und da gibt es viele verschiedene Märkte, wo man einsteigen kann.
Ja, richtig.
Danke, Anja, für deine Zusammenfassung. Und zum Schluss haben wir noch eine letzte Frage an dich, Vincenzo. Du darfst unseren Zuhörenden jetzt zum Abschluss noch einen einzigen Tipp mit auf den Weg geben, wie sie die Chancen des Smart Manufacturings am besten nutzen. Was ist dieser Tipp?
Offen sein für Neues, offen sein für die zusätzliche Softwareanbindung bei Smart Manufacturing Themen, ja. Und darüber hinaus auch mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten und einfach, ich wiederhole es immer wieder, offen sein für Neues, ja. Also nicht den Kopf ins Sand stecken, sondern wirklich offen sein für Neues, weil das hilft. Und man muss auch heutzutage auf dem Markt schnell antworten können und agil sein, weil sonst wird man von anderen überholt, ja. Und das möchte man nicht.
Genau. Und natürlich mit dir sprechen.
Oh ja, natürlich. Natürlich auch mit Rockwell Automation oder mit mir persönlich. Wir helfen gerne, wie ich schon erwähnt habe. Ja. Wir sind gerne bereit, hier zu unterstützen, zu helfen, weil wir auch ein großes Netzwerk haben, global agieren.
Ja. Ja, super. Dann erstmal vielen Dank, dass du heute unser Gast warst bei Industry Insights und uns so viele interessante Einblicke gegeben hast.
Vielen Dank an euch, dass ich da mitmachen durfte.
Ja, gerne. Wer mehr zu den Themen des Podcasts wissen möchte, findet weitere Informationen auf unserer Website produktion.de. Abonnieren Sie den Podcast, um weitere Folgen nicht zu verpassen.
Auch die nächste Folge wird wieder spannend. Wir sprechen mit Hubertus Breyer, Vorstand Technik und Innovation bei LAB, unter anderem über Innovationsmanagement. Bis dahin, Ihre Anja Ringel
und Julia Dusold.